bin heute Morgen eine mehrfache Zumutung für euch. Als erstes stehe ich nicht an der Kanzel, weil ich einen Laptop dabei habe. Und dann gucke ich immer nur noch so ein bisschen darüber hinaus euch an. Für mich ist das kein Problem, aber für euch dann. Und deswegen habe ich hier diesen Platz gewählt. Das Zweite, ich habe keine Krawatte an. Ich hatte es gestern schon mal erwähnt, dass vor einigen Monaten ein Bruder auf mich zukam nach dem Gottesdienst und sagte, er müsse sich entschuldigen, als er mich ohne Krawatte gesehen hätte. Er dachte eher, da kann nichts Gutes bei rumkommen bei der Predigt. Eine dritte will ich eine haben, ja. Ist ja nicht abgeschnitten bei Weiberfastnacht, ne, Toni? Ja, eine dritte Zumutung, ich trete heute Morgen vor euch unrasiert. Ich habe meinen Rasierer vergessen. Heute Morgen eben ist mir das aufgefallen. Ich wollte eigentlich Manfred fragen, ob er einen hat, aber ich habe es vergessen. Und eine vierte Zumutung, ich habe die Nase voll. Ich bin etwas verschnupft, aber jetzt nur körperlich. Und ich hoffe, dass uns Gott heute Morgen auch eine Stunde schenkt, dass er zu uns reden kann. Und es hat mich manches bewegt, auch an diesem Wochenende und für dieses Wochenende. Ich sagte es gestern schon, ich habe wochenlang für diese beiden Tage hier gebetet, dass Gott uns auch irgendwie erreichen möchte. Eben beim Brotbrechen hat mich da nochmal ein Wort erreicht aus Lukas 18, Vers 34 war es, glaube ich. Der Bruder hatte diese Stelle vorgelesen. Ich hatte sie mir jetzt hier aufgeschrieben, aber der Computer hatte sich ausgeschaltet. Ist wieder alles weg. Ja, als Jesus von seinem Leiden, von seiner Auferstehung sprach, dann heißt es hier, und sie verstanden nichts von diesen Dingen. Der Jesus hatte ja nicht mit ihnen Englisch gesprochen oder Französisch, sondern Aramäisch, ihre Sprache, ihre Muttersprache. Und dann steht hier, sie verstanden nichts. Sie begriffen nichts von diesen Dingen. Dieses Wort war vor ihren Ohren verborgen. Sie begriffen das Gesagte einfach nicht. Es ist eigentlich unbegreiflich. Das war alles klar und deutlich gesagt. Ich muss leiden und sterben und ich werde wieder auferstehen. Und sie begriffen es nicht. Ist das möglich? Einen ganz einfachen Satz und sie begriffen es nicht. Und da spürt man immer wieder, wie sehr man den Heiligen Geist braucht, um göttliche Dinge zu verstehen. Und wie sehr wir auf Jesus angewiesen sind, dass wir verstehen, was er uns sagen möchte. Mir fiel auch eben noch das andere Wort ein aus Johannes 9. Ein Wort, das mich schon viele Jahre begleitet. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr blind wäret, Vers 41, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Sünde. Dann wär das keine Schuld bei euch, weil ihr mich noch nicht erkennt. Wenn ihr blind wärt, wäre es okay. Aber wisst ihr, was das Problem damals war? Der Menschen, die sich Tag und Nacht mit der Bibel beschäftigten und beteten und einmal in der Woche den ganzen Tag fasteten, sie sagten, wir sind sehend. Und da sagt der Jesus, weil ihr sagt, ihr denkt, ihr habt den Durchblick. Deswegen bleibt eure Schuld. Eure Schuld bleibt nicht wegen eurer Blindheit, sondern weil ihr sagt, ich bin sehend. Ich check die Dinge. Ich kapiere es, worauf es ankommt. Es beschäftigt mich immer wieder. Denn wir alle irren oft. Und wie sehr brauchen wir die Wegweisung aus dem Wort Gottes. Wir hatten ja ein Wochenende, wo es wirklich ums Eingemachte ging. Und ich habe, denke ich, euch nicht geschont, in dem, was ich weitergegeben habe. Wir haben versucht, ein Stück die Vergangenheit hier der Gemeinde zu verstehen, was ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich hier passiert. Wir haben über das gesprochen, was Gott eurer Gemeinde geschenkt hat und wie dann auch manchmal Stärken zu Schwächen werden. Wir haben gesehen, dass das eigentliche, worauf es Gott ankommt, die Beziehungen sind. Nicht so sehr ein theologisches Lehrgebäude, was ganz wichtig ist und was die Pharisäer und Schriftgelehrten damals alle hatten. Das war ja das Problem. Sie wussten ja an der Bibel Bescheid. Wir alle hätten jegliche Diskussion über der Bibel mit ihnen verloren. Wisst ihr, man kann Diskussionen gewinnen und an Jesus vorbeileben. Man kann so gut mit der Bibel argumentieren und die Bibel eigentlich nicht verstehen. Worum geht es eigentlich im Wort Gottes? Es geht darum, dass unsere Beziehung zu Jesus belebt, erneuert, gereinigt wird. Dass wir eine intensive Beziehung zu Jesus und untereinander haben. Und als wir ebenso das Brot brachen, da fiel mir noch eine andere Bibelstelle ein, aus 1. Korinther 11, 27. Wenn ihr nun unwürdig von diesem Brot esst und den Kelch trinkt, unwürdig. Wann ist ein Mensch würdig, den Kelch zu trinken, das Brot zu essen? Ich denke, das entscheidet sich auch in der Woche, die wir leben, ob wir würdig sind. Nicht wie wir heute Morgen hier sitzen, sondern eigentlich, wie mein Leben ausschaut vor Jesus. Wie habe ich in dieser Woche über meine Brüder und Schwestern geredet? Das entscheidet über würdig und unwürdig ihr Leben. Man kann nicht Jesus das Haupt lieben und über seinen Leib negativ reden, das geht nicht. Schizophrenie, geistliche Schizophrenie. Und ich will heute Morgen aus Offenbarung 2 etwas durchnehmen, das Sendschreiben an die Gemeinde von Ephesus, an die Jesus ja ein wichtiges Wort richtet. Ihr kennt das wahrscheinlich alle sehr gut. Ich erspare mir jetzt viele Vorbemerkungen über die historische Situation, über den Ort Ephesus, wie das damals alles so kam. Ich will mal einsteigen mit dem Gedanken, den mir immer wieder eine Schwester, eine Diakonisse weitergegeben hat, mit der ich viele Jahre zusammengearbeitet habe und heute auch noch eine gute Beziehung habe. Wir rufen uns manchmal an und beten miteinander am Telefon. Sie ist 20 Jahre älter als ich, aber wir haben eine tiefe geistliche Beziehung, die Gott uns geschenkt hat. Sie war leitende Schwester in einer Missionsgesellschaft, hat Missionare betreut im In- und Ausland. Und dann sagte sie manchmal, Bruder, wir stehen vor so vielen wichtigen Entscheidungen, wissen nicht, was richtig ist. Und wir haben so viele Probleme auf dem Missionsfeld. Wir wissen nicht, wie wir handeln sollen. Wisst ihr, was das größte Problem auf dem Missionsfeld ist? Der Missionar. Die Missionare sind das größte Problem auf dem Missionsfeld. Nicht die Finsternis der Spiritismus in Brasilien. Das ist nicht das Problem. Das größte Problem ist immer unser Herz. Besonders das fromme Herz hat Jesus sehr zu schaffen gemacht. Und mein Herz, eigentlich, wenn ich mich anschaue, dürfte ich nicht hier stehen, das weiß ich. Ich kann nur stehen, weil ich Vergebung habe. Und da sagte sie manchmal, Bruder, ich hätte so gerne eine Leiter, in den Himmel reicht. Würde gerne mal da oben zum Herrn Jesus gehen, würde gerne sagen, wie ihr die Dinge seht. Und was wir hier unten machen sollen, da würde ich gerne mit einer Liste runterkommen und würde es den Leuten vorlegen. Und sowas Ähnliches bekam die Gemeinde in Ephesus. Sie bekam einen persönlichen Brief von Jesus. Und ich habe mich gefragt, wüssten wir das auch manchmal gerne, was Jesus heute Morgen über uns als Gemeinde denkt? Wollten wir das gerne wissen oder wollen wir es gar nicht mehr wissen? Wären wir nicht einerseits neugierig darauf, vielleicht auch andererseits etwas zurückhaltend? Welchen Brief würde Jesus an diesem Tag eurer Gemeinde schreiben? Welchen Brief? Was würde er beinhalten? Was würde Jesus an euch loben? Jesus fängt ja immer mit Loben an. Nicht so wie wir, dass wir sagen, na ja, der Bruder hat ja auch positive Gaben, aber. So kurz macht's der Herr Jesus nicht. Wenn der lobt, dann lobt er sehr detailliert. Wir haben eines unserer Kinder, deshalb lobe ich auch ab und zu. Ich sage nichts über die Abstände, aber ich lobe es ab und zu und dann fragt sie mich zurück, ja, sag mir das doch mal konkret, was du meinst. Ja, dann muss ich nachdenken. Welche Veranstaltungen von euch hier in der Gemeinde wären für Jesus eine Freude? Über welche Veranstaltung würde er weinen? Vielleicht sogar über das Brotbrechen. Und die Frage, die alles entscheidende Frage, trifft sich eure Gemeinde hier bei Jesus noch? Stimmen wir vielleicht mit den Füßen ab? Drücken unseren inneren Protest aus? Und haben gar nicht mehr verstanden, dass es hier um Jesus geht. Und um nichts anderes. Was würde Jesus euch heute Morgen schreiben? Welchen Brief? Welchen Brief würde er den Ältesten überreichen? Welchen Brief würde er mir überreichen? Was würde darin stehen? Was würde dir der Herr Jesus sagen über die letzte Woche? Was würde dir der Herr Jesus sagen über die letzten 10 Jahre? Es geht uns so schnell das Wesentliche. Ich weiß um diese Gefahr, wenn man länger im Glauben ist. Ich habe jahrelang ein Gebet gebetet von Michel Croix. Nichts, nichts, ich bin nichts, jetzt weiß ich es. Vorher habe ich feierlich erklärt, dass ich ein Sünder bin. Herr, ich glaubte das, aber ich wusste es nicht. Ich suchte vor dir nach irgendwelchen Fehlern, aber nur mühselig reichte es zu mageren Bekenntnissen. Herr, ich danke dir für dein Licht, ich habe es begriffen. Ich bin nichts und du bist alles. Wie lange dauerte es, bis der Geist Gottes uns wirklich zu Bankrotteuren machen kann? Dass uns Gott ein Ast nach dem anderen von unserer eigenen Herrlichkeit abschlägt. Ein Ast nach dem anderen. Die Gemeinde in Ephesus war nun 40 Jahre alt geworden. Wie alt seid ihr? Gut 40, ne? Aber noch keine 50. Ne, Toni? Ne, 50 noch nicht. Aber du gehörst auch zu den jungen Männern mit dem weißen Haar, gell? Ja, ich auch. Es kommt jetzt auch langsam bei mir. Es hat mich schon mal jemand gefragt, ob ich meine Haare färben würde. Ja, darüber habe ich auch noch nachgedacht. Aber ist ja alles mal nachdenkenswert. Ne? Man muss ja auf sein Image achten. Ne? 40 Jahre war die Gemeinde alt, wurde etwa im Jahre 53 nach Christus auf der dritten Missionsreise gegründet von Paulus. Und jetzt ist Johannes der Mann, der viele Jahre in der Gemeinde war, in der Verbannung auf Patmos. Er kann nicht mehr in die Gemeinde zurück. Was hat diese Gemeinde für vollmächtigen Leute gehört und erlebt? Paulus war in der Gemeinde 3 Jahre. Es gab keine Gemeinde, in der Paulus länger war. Und dann, Johannes war drin, die Maria, die Mutter des Herrn, die war in der Gemeinde in Ephesus. Sie hat viele begnadete Zeugen gehabt in der Gemeinde, Frauen, die ihr Herz an Jesus hängten. Ich habe jetzt für Katholiken einen Traktat geschrieben. über das letzte überlieferte Wort der Maria. Wenn du es haben willst, kannst du es übersetzen. Ihr kennt das letzte überlieferte Wort der Maria im Neuen Testament? Was er euch sagt, das tut. Johannes 2,5. Das finde ich spitze. Ja, man kann viele gesegnete Leute in der Gemeinde haben, aber den Segen nicht konservieren. Geistliche Segnung kann man nicht konservieren. Es hat der Heilige Geist so gewollt, es hat Gott so gewollt, dass man geistliche Segnungen nicht konservieren kann. Nun ist die Gemeinde schon in die Jahre gekommen. Und 40 Jahre intensive Gemeindearbeit liegen hinter ihnen. Und da trifft sie eines Tages der Brief von Jesus. Der sagt, er stellt sich ja zuerst vor, Kapitel 2, Offenbarung. Dies sagt der, der die 7 Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der 7 goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke. Ich kenne sie. Deine Mühe und dein Ausharren. Jetzt lobt Jesus konkret, ne? Anders als ich so allgemein. Deine Mühe, dein Ausharren, dass du das Böse nicht ertragen kannst. Und hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Ausharren, Geduld und hast vieles getragen um meines Namens willen. Und du bist nicht müde geworden nach 40 Jahren, nicht müde. Welch eine Kraft Gottes war noch in der Gemeinde, in Ephesus. Die Kraft Gottes zeigt sich ja oft in der Geduld. Die Bibel sagt, ein Geduldiger ist besser als ein Starker. Und wer seinen Geist beherrscht, als wer eine Stadt erobert. Das alles, das sah der Herr Jesus. Und er übersieht nicht das Geringste, auch an Positiven in deinem Leben. Der Jesus pauschalisiert nicht. Der Heilige Geist ist ein Feind jeglicher Pauschalierung. Der schert nicht alle über einen Kamm, sondern der Heilige Geist guckt genau hin und sieht, was gut ist. Und er sieht auch das andere. Aber er stellt es immer wieder zuerst hin. Das habe ich für dich und das schätze ich an dir so. Und wir haben uns gestern mehrere Punkte angesehen, auch von eurer Gemeinde, die bestimmt bei Jesus in hohem Ansehen stehen. Und wir haben gesagt, wer die Zukunft gestalten und die Gegenwart bewältigen will, der muss seine Vergangenheit verstehen. Sonst kann man Zukunft nicht gestalten. Das ist in jedem Betrieb so. Wenn der erste Schwung hin ist, wenn manches Sand ins Getriebe gerät, wenn es hier und da knirscht, dann muss man Vergangenheit aufarbeiten, Vergangenheit verstehen. Was ist denn da abgegangen bei uns im Betrieb, bei uns in der Gemeinde, bei uns in der Ehe? Man kann keine Zukunft gestalten und Gegenwart bewältigen, wenn man nicht die Vergangenheit aufarbeitet. Wenn man sich nicht Zeit nimmt, das sagen natürlich manche ja, wer zurückschaut, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Ach, es gibt für alles eine Bibelstelle. Es gibt für alles eine Bibelstelle, ihr Lieben. Aber die Verführung besteht halt darin, dass man immer die Bibelstelle in den falschen Kontext stellt. Und dazu braucht man wirklich Leitung von Gott. Der Jesus weiß, wie es der Gemeinde geht und der Herr lobt seine Gemeinde. Du kannst Böse nicht ertragen. Du hast Ausharren, deine Werke, deine Mühe, dein Schweiß, deine Erschöpfung, alles, was deine letzte Kraft gefordert hat, wo du dich hingegeben hast für die Sache Jesu, das sehe ich und das übersehe ich nicht in deinem Leben. Ich sehe, wie du das Negative ausgeschieden hast aus der Gemeinde. Wie du ausgeharrt hast, wie du nicht weggelaufen bist aus der Gemeinde. Wir haben gestern uns das mal angeschaut. Wie Menschen reagieren, wenn es Schwierigkeiten gibt. Manche laufen einfach weg. Sie laufen weg aus der Ehe. Dann haben sie keine Schwierigkeit mehr mit den Menschen. Haben einfach weggehen. Andere schweigen, hüllen sich in Schweigen, sagen kein Wort mehr. Aber so kann ich keine Zukunft gestalten. Ich muss lernen, mich zu verstehen. Meine Reaktionen zu verstehen, wozu ich tendiere. Andere schlagen um sich und andere gehen halt nur aus der Gemeinde weg. Es gibt immer Lösungen, die uns der Teufel anbietet. Wir haben auch gestern gesagt, in jede Gemeinde, in die du gehst, die hat ein neues Problem. Dich. Ja. Ja, wenn man nach 40 Jahren nicht müde geworden ist, was bin ich manchmal müde von meinen Diensten? Ich habe in der letzten Zeit sehr aufreibende Dienste gehabt, wo ich so stark gefordert wurde. Ja, wenn man in einer Woche so viel Verkündigungen hat, dann auch zwischendurch seelsorgerliche Gespräche. Was haben die Leute für Nöte? Kam eine Frau zu mir, die hat gesagt, ich bin das erste Mal durch ihre Verkündigung ernst genommen worden. Die hatten die Waffenrüstung gewählt. Und die sprach darüber, dass es finstere Mächte gibt. Und die Frau sagte, ich habe Dämonen gesehen und mir glaubte keiner. Die haben mich alle für verrückt erklärt. Ihr Lieben, man kann den Menschen unwahrscheinlich helfen, aber manchmal macht es sehr müde. Dann bin ich so ausgelaugt, dann hänge ich zu Hause wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Da kommt nichts mehr raus bei mir. Hier steht, du bist nicht müde geworden, das ist eine unwahrscheinliche Herausforderung, nicht müde zu werden in der Gemeinde Jesu. Nicht wegzulaufen, innerlich nicht zu kündigen, innerlich nicht zu kündigen. Weil es die Gemeinde des Herrn ist. Du bist wichtig hier in dieser Gemeinde. Sonst hätte dich der Jesus nicht hierher gestellt. Du bist wichtig. Ich will dir das nochmal sagen. Es gibt hier keine bevorzugten Leute von Gott. Sondern du bist dem Herrn Jesus ganz wichtig hier zum Aufbau der Gemeinde. Dass die Gemeinde nicht auseinanderfliegt. Ich bitte dich, werde Brückenbauer. Es gibt keinen, der mehr kämpft für die Gemeinde als Jesus. Wenn ich sehe, was in der weltweiten Gemeinde alles manchmal los ist, es ist zum Verrücktwerden. Ich war ja im Januar in Indien, und da erzählte mir der Missionar, mit dem ich immer dort bin, der einen sehr guten Dienst tut, durch den in den letzten Jahren 20 Gemeinden im Südosten Indiens entstanden sind. Dass dort ein Prediger gab, einen gläubigen Mann. Er starb, er hat eine große Anhängerschaft in Madras. Und er hat öffentlich verkündigt und die Menschen waren begeistert. Ein viel unnüchternes, wirres Zeug, aber sie waren begeistert. Den ganzen Kladderadatsch von ihrem alten Leben nehmen sie mit ins neue Leben, weil keine Lösung von den finsteren Mächten geschieht. Und dann starb er. Und sein Sohn trat an seine Stelle. Und er hat gesagt, ja, mein Vater, das hat mir jetzt, ich habe das in der Vision gesehen, der ist gerade zum Kaffee trinken bei Jesus, der kommt bald wieder. Und die 300.000 sind begeistert und klatschen Beifall. Und der Herr Jesus muss sich das alles anhören, denke ich. was sich der Jesus alles schon bei mir hat ansehen müssen. Ihr Lieben, wenn wir nicht wüssten, dass es einen Ort gibt, das Kreuz von Golgatha, wo kein Verdammen stattfindet, wir könnten alle einpacken und alle nach Hause gehen. Auch Ephesus hätte längst geschlossen werden müssen. Warum? Aber der Jesus hat seine Gemeinde nicht geschlossen. Der Heilige Geist hat sein Büro nicht zugemacht. Der Jesus leidet um seine Gemeinde. Es wird in den Sendschreiben deutlich. Und wenn Jesus um seine Gemeinde leidet, dann redet er auch deutliche Worte. Er redet nicht um heißen Brei herum. Er sagt nicht, na ja, Bruder, du bist halt so und Schwester, du hast halt da einen Tick, ne? Ja, wir haben ja alle einen Tick, ne? Das ist ja nun mal so, ne? Und wer will dann da schon was sagen, ne? Ich verstehe dich ja, ne? Das hat mit deiner Kindheit, ja, ist ja alles okay. Wollen wir ja alles nicht übersehen. Aber der Herr Jesus, wenn er Diagnosen stellt, dann will er zur Heilung führen. Und wenn ich falsche Diagnosen stelle, kann ich nicht zur Heilung führen. Da können Menschen bei draufgehen, wenn falsche Diagnosen gestellt werden. Und so schreibt der Herr Jesus seinen Brief durch Johannes. Er diktiert es ihm. Johannes, schreibe, was du gehört und gesehen hast, schreib es jetzt nieder. Und dann gibst du es dem Boden mit, nach Ephesus und an die anderen Gemeinden, die von Ephesus aus entstanden sind. Nachdem der Herr das wirklich ehrlich, aufrichtig seiner Gemeinde sagt, ich sehe deinen Kampf. Und ich sehe, dass du aufrichtig die Jahre gekämpft hast. Aber ich sehe auch, wie der Feind in eure Mitte eingedrungen ist in Ephesus. Ich sehe es. Ich sehe, wie der Feind einige Herzen ergriffen hat, die in der Gemeinde zum Segen waren. Der Teufel geht ja immer an die Leute, die Ausstrahlung haben, die Verantwortung tragen, die der Herr gebraucht hat. An die Menschen geht er doch zuerst, die in der Öffentlichkeit vorne stehen. Wenn er sie hat, hat er die Gemeinde. Das ist eine alte Taktik, eine alte List. Ach, ihr Lieben, was tun wir, wenn wir bei Geschwistern sehen, die vorne stehen, die Verantwortung haben und entdecken irgendetwas an ihrem Leben, wo wir nicht mitzufrieden sind? Was machen wir? Wir haben gestern darüber gesprochen, sehr deutlich. Wir haben gesagt, dass der Teufel in Urlaub gehen kann. Warum? Weil wir seine Arbeit machen, anklagen, es negativ ans Licht zerren, darüber in der Öffentlichkeit reden. Hat uns dazu Jesus erlöst? Ich bin froh, dass ich vieles nicht weiß, was Leute über mich sagen. Das kann ich euch sagen. Manches ist mir zu Ohren gekommen, das hat mir gereicht. Und ich weiß, ich kann machen, was ich will. Wenn Leute mich negativ sehen, sehen sie mich negativ. Kann ich machen, was ich will. Und du kannst auch machen, was du willst. Wenn Leute dich auf dem Kicker haben, kannst du machen, was du willst. Es wird dir alles falsch ausgelegt. Aber eins darfst du wissen, Jesus legt dich nie falsch aus. Er ist der rechte Exeget. Er legt dein Leben nicht falsch aus. Und das ist entscheidend. Dass du einen Ort hast in dieser Welt und im gesamten Universum, wo keine ungerechte Beurteilung geschieht. Aber der Jesus redet klar mit der Gemeinde. Aber ich habe gegen dich. Ich habe gegen dich. Da sagt der Herr Jesus nur zu einer Gemeinde, die er liebt. Ich habe was gegen dich. Und weil ich dich liebe, muss ich es dir sagen. Und ich werde jetzt kein Blatt, wie auch immer das sein mag, Ich werde jetzt kein Blatt vor den Mund nehmen. Ich stelle mich ja manchmal so vor, dass ich kein Unbeschriebenes bin und dass ich auch keins vor den Mund nehme. Und das will ich heute Morgen auch nicht. Ich habe es ja gut bei euch, ne? Ich bin keiner, der hier Verantwortung groß trägt über die Zeit. Aber eins dürft ihr wissen. Ich will mich hier auf keine Seite schlagen. Es wird mir Jesus nie erlauben, dass ich hier Parteiungen anrichte. Deswegen will ich euch das heute Morgen sagen, dass Jesus etwas gegen euch hat. Ich habe gegen euch. Vielleicht nicht gegen jeden. Und ich möchte dich bitten, hör jetzt gut zu. Ich habe gegen dich. Und ich habe auch das gegen dich, was ich damals gegen Ephesus habe. Du hast etwas verlassen, was mir das Wichtigste ist. Wir sprachen gestern darüber, über manche Ehen, wie es so abläuft, ne? Ich kann ja darüber reden, ich bin ja auch schon ein bisschen verheiratet, ein paar Jahre, etwas über 30. Und dann ist immer die Gefahr, man gewöhnt sich aneinander, ne? Dann weiß die Frau, macht's Essen, ich muss es essen. Was die größere Herausforderung. Aber ich sage meiner Frau immer wieder, es schmeckt gut bei dir. Es schmeckt gut bei dir. Ich komme gern zu Tisch, aber ich bin halt auch ein sehr kritischer Mensch. Wenn mal irgendwo was nicht so ganz gesalzen ist, ne, dann sage ich das ja auch. Ich sage ja dann immer, ich esse es ja. Ne? Aber wisst ihr, es kann so schnell, eine Beziehung kann so schnell von Kritik überlagert werden. Das weiß man in der Ehe. Man kann sich einschießen auf die Schwächen des Partners und sieht all das andere nicht mehr, was er für mich tut. Wie er sich für mich einsetzt. Welche Zeit er geopfert hat in meinem Leben, um die Kinder großzuziehen. Man sieht das alles nicht mehr. Und irgendwann verliert man das Wichtigste in der Ehe. Ich habe wider dich. Das ist das Gleiche wie in der Gemeinde. Hier ist ja kein Eheseminar in Offenbarung 2, sondern ein Gemeindeseminar. Das gewiss auch Eheseminar werden kann. Warum? Weil es in Beziehungen immer um das geht, ich sagte es eben, der Teufel nimmt uns immer das zuerst, was Jesus am wichtigsten ist. Und mit dem anderen beruhigt er uns über dem Verlust des Wichtigsten. Er beruhigt uns. Sagen, ja, so schlimm, ist ja das noch da und das noch und das noch, ist ja alles okay. Dass man dann sich in der Ehe halt nicht mehr sagt, ich schätze dich ungemein und ich bin so dankbar für dich. Und dass man sich das auch nicht mehr in der Gemeinde sagt. Ich bin so dankbar dafür, dass du noch da bist. Habt ihr das mal irgendwann einem Bruder, einer Schwester gesagt? Wie lange liegt das zurück? Die Liebe muss das sagen. Die Liebe muss es sagen, ich bin dankbar. Ich bin unwahrscheinlich dankbar für dich. Das sagt uns auch Jesus. Ihr seid meine Freunde. Das steht in Psalm 25, 14, der Herr zieht ins Vertrauen, die ihn fürchten. Der hat eine ganz tiefe, enge Beziehung zu seinen Leuten. Und der Herr baut uns auf, ermutigt uns, er zieht uns immer wieder aus den Gruben heraus, in die wir gefallen sind. Er steigt hinab in den Dreck, in den Schlamm, wo wir drin arbeiten und wühlen.
eine Sünde, wuchtet uns auf seine Schulter und trägt uns heraus aus der Dunkelheit, stellt uns wieder ins Licht, reinigt uns wieder. Liebe kann nicht anders, als das Leben für die Brüder lassen. Es geht nicht. Es ist Jesus unmöglich, nicht für seine Gemeinde zu brennen. Und zu arbeiten Tag und Nacht. Es geht einfach nicht, weil es Liebe ist. Das ist natürlich für andere ein bisschen, die rational veranlagt sind, ein bisschen, naja, der tickt nicht ganz richtig. Liebe entzieht sich oft menschlichen, logischen Kriterien. Liebe tut Dinge, die verrückt sind. Ich habe wider dich, dass du das verlassen hast. Du setzt dich nicht mehr ein für deine Brüder und Schwestern, du entschuldigst sie nicht mehr. Du stellst dich nicht mehr vor sie. Du legst nicht mehr dein Leben für sie hin. Das habe ich nie vergessen, dieses eine Wort. Bei der Traueranzeige von Bruder Werner, dass er sein Leben hingelegt hat für die Brüder und Schwestern. Darin ist er mir ein ewiges Vorbild, wie er sein Leben hingelegt hat. Wir kopieren manchmal große Leute im Reiche Gottes im Nebensächlichen. Nicht in ihrer Hauptsache, wir haben sie gar nicht verstanden. Und es ist eine raffinierte Taktik Satans, dass wir zum Schluss nur noch um die Nebensächlichkeiten streiten. Dass wir die Liebe nie tun, weil sie immer die Hauptsache im Auge hat. Ich habe wider euch, dass ihr die erste Liebe verlassen habt, eure erste Liebe. Als wir verlobt waren, war ich hier in Frankfurt, angestellt als junger Prediger. Und ich konnte die Strecke im Schlaf fahren, nach Hause, von Sachsenhausen nach unten, hoch nach Hause, wo meine Rosi lebte damals und heute wieder lebt, mit ihrem ehemaligen Verlobten. Und unser Junge, einer unserer Jungs hatte mal eine Freundschaft. Aber es war so nichts Richtiges. Und da ist er ab und zu ein Wochenende hingefahren zu seiner Freundin. Und dann sagte er zu uns, oh ja, da ist mal wieder ein ganzes Wochenende flöten gegangen. Das konnte nichts werden. Ist doch völlig klar, oder? Wenn sie ein Verlobter darüber beklagt, dass ihm ein Wochenende flöten geht, wenn er zu seiner Verlobten fährt. Die waren noch nicht verlobt. Die waren nur befreundet. Und es hätte nie funktioniert, wenn ich mir gesagt hätte, ach, ich bleibe lieber in Frankfurt. Sonst geht mir einen ganzen Tag flöten, wenn ich bei meiner Rosi bin. Ja, also das wäre eine seltsame Liebe. Das wäre äußerst seltsam. Ach, ihr Lieben, haben wir noch Jesus lieb? Haben wir noch das Haupt lieb? Und haben wir noch die lieb, für die Jesus sein Blut und Leben gegeben hat, dass er jeden Sonntag rühmt? Ihr Lieben, bitte denkt dabei, dass es hier um den Leib Christi geht, für den er sein Leben gelassen hat. Und dass Gott, bevor wir Kritik anmelden, das allererste uns nie rauben lassen dürfen. Und das ist die brennende Liebe zu den Brüdern und Schwestern. Ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Und der Herr gibt auch die Therapie. In Vers 5, denke nun daran, wovon du gefallen bist. Bevor wir in Sünde fallen, sind wir von etwas abgefallen. Am Anfang steht immer der Abfall und dann kommt, dass wir in etwas hineinfallen. Bestimmte Verhaltensweisen. Der Gleichgültigkeit. Und deswegen sagt Jesus, bedenke, wovon du gefallen bist. Wovon bist du abgefallen? Was pflegst du nicht mehr in deinem Leben, in deinen Beziehungen? Was pflegst du nicht mehr? Du bist von etwas abgefallen und deswegen bist du in manches hineingefallen. Wir klagen oft nur über das, in was wir hineingefallen sind. Ich will das jetzt nicht konkretisieren, aber Therapie beginnt damit, dass wir gedenken, wovon wir abgefallen sind. Geh an die Wurzel der Ursache und tue Buße. Das heißt es, höre auf, dich in wichtigen Dingen zu verlieren. Und bedenke, was das Allerwichtigste für dein Leben ist, wenn dich der Herr heute Nachmittag von dieser Erde wegholt. Und dein Leib heute Abend kalt ist und du nicht mehr lebst. Was würdest du tun? Tue Buße heißt, fange an, anders zu denken. Metanoia heißt ja Gedankenveränderung. Verändere deine Sichtweise, so wie du über bestimmte Leute denkst. Da fängt die Buße, die Heilung für dein Leben an, neues Denken zu können. Neues Denken zu können. Vielleicht auch wieder Dinge, die dir schon bekannt sind, aber die dir geraubt wurden, dass du dahin zurückgehst. Beurteile nicht mehr nach dem Äußeren. Beurteile nicht mehr die Leute nach Sympathie. Wir sagten gestern, bei dem Sympathischen entschuldigen wir alles und beim Unsympathischen klagen wir alles an. Dieses furchtbare Gift der Sympathie und Antipathie zerstört die Gemeinden. Werde keiner, lass dich von keinem missbrauchen, egal aus dieser Gemeinde oder aus einer anderen Gemeinde. Opfere deinen Ruf für Jesus. Und werde nicht mehr Handlanger von anderen Menschen hier in der Gemeinde. Der Jesus ist der Herr der Gemeinde. Und sonst niemand hier. Und wer sie an seine Stelle setzt, muss weg. Von diesem Platz. Verführung geschieht nicht nur innerhalb der Gemeinde, sondern auch von außen. Dass du gute Freunde hast, außerhalb der Gemeinde. Geschwister, die dich schätzen. Und die dich vielleicht als den letzten Aufrichtigen hier in der Gemeinde sehen. Und du bist nur ein Handlanger der Finsternis geworden. Wie schwer ist es, sich von Sympathie zu trennen. Aber das verlangt der Herr von dir. Und auch von den Unsympathischen, dass du sie neu liebst. Gedenke, wovon du gefallen bist. Tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Das heißt, die Gemeinde wird es in einigen Jahrzehnten nicht mehr geben.
So einfach ist es. Ich bin 6-mal in Ephesus gewesen. Ephesus ist seit Jahrhunderten, seit über 1000 Jahren eine geistliche Wüste. Dort herrscht der Islam. Und dort stehen die Moscheen. Es sind auch dort kleine Gemeinden, die wir besucht haben in Izmir. Aber weshalb existierte Ephesus nicht mehr? Weil sich Offenbarung 2, Vers 5 an Ephesus erfüllte. Noch nicht im ersten Jahrhundert, auch nicht im zweiten Jahrhundert. Aber wir wissen, bei aller Großzügigkeit, bei aller Nachsicht Gottes besteht auch das Gesetz von Saat und Ernte. Was wir sehen, ernten wir. Ich muss zur Landung ansetzen, gell? Ich werde ja nur für eine Stunde hier bezahlt, ne? Ihr Lieben, seid mir nicht böse. Seht mich nicht heute Morgen. Wenn ihr denkt, ich habe Dinge gesagt, die falsch sind, dann vergebt mir's. Wenn ihr denkt, ich habe Dinge gesagt, die mir nicht zustehen, dann seht es mir nach. Aber ich hätte eine Bitte. Geh doch mal zu Jesus mit dem, was du gehört hast. Nur die eine Bitte. Nur er hat Augen, die unbestechlich sind. Ich kann irren. Und ich irre oft. Mehr, als ich wahrhaben will. Aber ich weiß, dass Jesus dich lieb hat. Das weiß ich. Und ich weiß, dass Jesus eure Gemeinde am Herzen liegt. Er hat euch so viel anvertraut. Das weiß ich. Und Gott hat reiche Schätze in eure Gemeinde hineingegeben bis zum heutigen Tag. Und ich bitte euch einfach, macht was Gescheites draus, was ich euch heute Morgen gesagt habe. Vielleicht denkst du, es war nicht viel Gescheites. Ist okay. Da muss ich auch noch Buße drüber tun. Aber ich wünsche euch und ich kämpfe für euch. Und ich will hier keiner werden, der irgendeinem nach dem Mund redet. Dann dürft ihr mich nicht mehr einladen. Ich wünsche euch den Frieden Gottes in euren Beziehungen zueinander. Ich wünsche, dass die reinigende Kraft des Blutes Jesu eure Herzen wirklich noch durchdringt und das Licht Gottes die Dinge offenbar macht, die in die Reinigung müssen. Ich wünsche euch den tiefen, reichen Segen Gottes für diesen Tag, für diese Woche. Und für eure Entscheidungen, die ihr fällt. Amen.